Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Hier ist die Plattform bei Radio Free FM auf 102,6. Und heute am Mikrofon die Roswitha Burgmeier. Und zu Gast habe ich heute in der Sendung die Frau Klee, die Frau Döring und die Frau Heck. Und sie sind von dem Ulmer Verein Zentrum Guter Hirte. Und das haben wir gerade vorhin schon gehört, das Zentrum, das bietet Kindern, Jugendlichen, Familien Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen an und begleitet sie ein Stück auf ihrem Lebensweg. Und gemeinsam wird versucht, ihre Stärken zu entdecken und Lösungswege zu entwickeln. Ja, und dann sage ich herzlich willkommen hier in der Plattform. Hallo.
Hallo.
Die Frau Klee, die erzählt uns jetzt ein bisschen was über den Guten Hirten, über die Entstehungsgeschichte, glaube ich, gell? Und was denn der Gute Hirte ist. Ist ja nicht nur ein Kinderheim, da wird ja ganz viel anderes noch geboten. Dann legen Sie mal los.
Ja, wir sind eine Jugendhilfeeinrichtung, die 1908 gegründet wurde. Das ist eine ganz spannende Geschichte, weil es gab Bürgerfrauen, die sich für die sogenannten unwürdigen Armen eingesetzt hat. Das waren junge Frauen, die alleinstehend waren, Kinder bekommen haben. Da hat man aufsuchende Arbeit gemacht. Heute würde man sagen Streetwork, die sich um diese Frauen gekümmert haben, die dann auch in die Justizhaftanstalt gegangen sind, um sich um die Menschen zu kümmern. Und so wurde peu à peu, dann hat man gesagt, also die Sprache und die finanziellen Unterstützung, das reicht nicht. Wir brauchen ein Haus, in dem man leben kann. Dann wurde das immer mehr ausgebaut und inzwischen sind wir eine große Einrichtung und haben 120 Mitarbeiter, betreuen 90 Familien, haben 7 Wohngruppen. In diesen Wohngruppen leben Kinder und Jugendliche, die aus bestimmten Lebenssituationen im Moment eben nicht zu Hause leben können. Wir gehen vor Ort in Schulen, haben dort soziale Gruppenarbeit, um einfach auch die Kinder wieder gut in den Klassenverband integrieren zu können.
Wie finden denn die Kinder den Weg zu Ihnen?
Die Kinder kommen immer über das Jugendamt. Mhm. Wir sind eine Jugendhilfeeinrichtung, das heißt, über die gesetzlichen Grundlagen des Bundes, des BSHG 8, die in der Regel die Stadt Ulm oder der Alb-Donau-Kreis, die fragen bei uns an. Bei ihnen kommen ja auch die Sorgen der Familien dann an. Die sagen, ich brauche Unterstützung, ich habe Sorge mit meinem Kind, ich bin krank geworden. Also ganz unterschiedliche Familiensituationen. Es gab einen Todesfall, also sehr, sehr verschiedene Dinge. Und dann fragt das Jugendamt an bei uns, haben Sie einen Platz? Wir haben die und die Familie, die müsste man betreuen. Wir haben einen Jugendlichen, der müsste verselbstständigt werden, der müsste aber in eine Wohngruppe, damit er sich beruflich auch noch orientieren kann. Und dann gibt es ein Vorstellungsgespräch und dann schauen wir, ob wir miteinander klarkommen oder nicht.
Mhm. Und ist es dann so, dass die Kinder dann zu Ihnen müssen oder haben die da auch eine freie Wahl irgendwie?
Also ich denke, in erster Linie sind die Eltern die Ansprechpartner und die Eltern müssen die Maßnahme auch unterstützen. Wir haben ganz selten Kinder und Jugendliche, die zum Beispiel über eine richterliche Verfügung, die sagen, also entweder du gehst jetzt in eine Wohngruppe und lässt dir helfen oder beim nächsten Delikt zum Beispiel musst du, steht vielleicht Arrest an. Aber das sind Dinge, die sehr, sehr selten passieren. In der Regel ist es so, dass man einvernehmlich mit den Eltern Möglichkeiten und dem Jugendamt natürlich Möglichkeiten sondiert, um zu schauen, wie geht's. Ja, also für uns, die Hilfe ist immer eine vorübergehende Hilfe. Die Elternarbeit gehört einfach mit dazu, weil wir kein sogenanntes Waisenhaus mehr sind. Mhm. Also viele sagen ja Kinderheim und dann, das sind dann Waisen. Also Waisen haben wir ganz, ganz wenige.
Ist also nicht mehr so dieser ganz alte Begriff, den man da so von früher noch kennt, hat da gar nicht mehr so einen Bestand.
Nein, nein. Und das, denke ich, ist in allen Jugendhilfeeinrichtungen so. Es geht einfach um eine Krise in einer Familie, über eine Situation, die man klären muss. Ja? Mhm. Und wir sind Vermittler und wir versuchen, diese Situation zu klären.
Jetzt wollte die Frau Döring uns mal sagen, was machen Sie denn alles so? Ich habe vorhin schon mal im Vorgespräch so rausgehört, dass Sie ganz arg viel machen.
Ja, also meine Hauptaufgabe ist es, ich bin Sozialpädagogin auf einer Außenmädchenwohngruppe vom Guten Hirten. Wir haben ja ganz viele Wohngruppen, wir haben zwei Kinderwohngruppen, wir haben eine Jungwohngruppe, die sich auch außerhalb befindet. Wir haben noch eine Mädchenwohngruppe im Haus, wir haben Mutter-Kind, also Mutter-Kind-Wohnen, wo junge Frauen mit ihren kleinen Kindern wohnen und ganz neu auch eine Wohngruppe für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Aha. Ich schaffe auf der Wohngruppe Jule, das ist eine Außenwohngruppe. Wir haben Mädchen bei uns, die sind zwischen 14 und 18 Jahren und unser Augenmerk liegt darauf, den Mädchen bei der Verselbstständigung zu helfen. Oftmals ist es in den Kinderwohngruppen vor allen Dingen so, dass dann Rückführung in die Familie angestrebt wird. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir haben halt die älteren Mädchen, sage ich mal. Mhm. Und je nach Alter und auch ihren Voraussetzungen unterstützen wir sie, in eine eigene Wohnung zu ziehen oder in ein Apartment vom Guten Hirten, wo sie dann noch betreut werden. Zwar nicht mehr so intensiv wie bei uns auf der Wohngruppe, sondern muss noch stundenweise in der Woche. So.
Und wie ist das mit diesen Mutter-Kind-Gruppen? Also das würde mich jetzt doch noch auch interessieren, auch einfach, dass wir das mal den jungen Frauen auch sagen, weil es gibt ja ganz viele junge Mädchen, glaube ich, man sieht es halt im Fernsehen auch immer wieder, man sieht es auch so auf der Straße, die schwanger sind und oft einfach gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen und dann oft den Weg der Abtreibung gehen, was sie irgendwann auch total unglücklich macht und wo sie, wenn sie älter sind, drunter leiden. Und spricht mich jetzt gerade sehr an, da einfach noch ein bisschen was drüber zum Hören über diese Gruppe.
Dann versuche ich mal so allgemein Auskunft zu geben, aber ich denke, dass die Frau Heck, die wohnt ja in der Mutter-Kind-Gruppe, dass die da sicher viel näher dran ist, dass die persönlich auch was sagen kann dazu. Aber die Mutter-Kind-Wohngruppe, das heißt auch Mutter-Vater-Kind. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass da die Väter mit ihren Kindern auf Zeit wohnen und unterstützt werden. Dass es für junge Frauen und auch Väter in besonderen Lebenslagen halt da ist, die ja nicht mehr, die keine Unterstützung von der Familie irgendwie haben oder wirklich sagen, ich krieg's halt alleine noch nicht hin, die Verantwortung kann ich allein noch nicht übernehmen, ich habe vielleicht auch noch gar keine Ausbildung, keinen familiären Hintergrund und für so eine junge Frauen ist halt diese Wohngruppe da. Aber ich glaube, da kann jetzt die Lydia ganz prima erzählen, weil die kommt eigentlich aus der Mädchenwohngruppe von uns und ist dann zu Muki gegangen.
Ah, okay.
Ja, also ich bin jetzt in der Mutter-Kind-Einrichtung gezogen. Ich bin damals mit 19 schwanger geworden. Hat auch keinen blassen Schimmer, was tun. Mitten in der Ausbildung, oh Hilfe, was machen? Ich habe jetzt meine Ausbildung abgebrochen, weil ich einfach sage, das erste Jahr sollte dem Kind gewährt werden. Man hat einfach nicht diesen finanziellen Druck. Es wird viel geschaut, wie funktioniert es. Man kriegt einfach die Unterstützung. Was kann das Kind essen? Was für Fürsorgen sind da? Also es ist eigentlich ganz viel, wo die Frauen unterstützt werden, wo man nicht einfach nur schauen muss, das und das und das und das muss laufen. Gerade finanziell, Schule, Ausbildung, das alles unter einen Hut zu bringen. Es wird viel von den Erziehern auch übernommen. Also ich bin ganz begeistert von der Einrichtung.
Also ich muss sagen, ich auch, wo ich das jetzt so höre, weil ich wusste einfach nicht, dass es sowas gibt. Und ich glaube, so wie es mir geht, geht es ganz vielen anderen. Deshalb finde ich das ganz toll, dass ihr heute da seid und wir darüber reden können. Also das begeistert mich jetzt wirklich. Und dann gibt es noch diese Flüchtlingsgruppe, die neueste. Was genau. Ist denn das?
Also es kommen ja immer mehr Flüchtlinge aus den verschiedensten Ländern zu uns nach Deutschland und unter anderem kommen nicht nur Jugendliche mit ihren Familien, sondern die werden unter Umständen von ihren Familien alleine irgendwelchen Schlepperbanden zugelotst oder ins Flugzeug gesetzt. Die sind noch nicht volljährig und die haben niemanden. Und da fühlt sich halt das Jugendamt in der Pflicht, die zu versorgen. Mhm. Und ja, deswegen entstand, also ich denke auch in vielen anderen Einrichtungen in Baden-Württemberg und in Deutschland, entstehen da Möglichkeiten für diese jungen Menschen betreut zu werden, solange sie noch nicht volljährig sind. Und da wird geholfen, dass die erstmal einen sicheren Ort haben, wo sie überhaupt ankommen können, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, dass sie versorgt sind, dass die mitunter auch die deutsche Sprache lernen, weil es ist Voraussetzung, hier zu wohnen, sich zu orientieren, muss man einfach die Sprache beherrschen, lesen können und auch Fragen stellen. Und die werden halt da betreut und wird auch geschaut unter Umständen, dass die eine Schulbildung bekommen, dass die was zu tun haben, dass die beschäftigt werden. Und diese Gruppen sind gerade ganz viel am Entstehen, weil einfach der Bedarf auch da ist und denke mal auch mehr wird. Das ist halt eine ganz aktuelle Problematik. Und auch da hat der gute Hirte Hilfe angeboten, hat was installiert und ich finde, es zeigt halt diese Vielschichtigkeit vom guten Hirten, von ihrem ersten Eindruck, ja, Kinderheim. Es ist ja gar kein Kinderheim.
War auch mein erster Eindruck, ja.
Also wirklich ganz viel Hilfe. Wir haben auch Kindergärten, also wir haben auch Kindergartengruppen und Kinderkrippengruppen, was jetzt nicht klassisch Jugendhilfe ist, sondern einfach ein Angebot an viele andere Ulmer Bürgerinnen und die Kinder dazu. Und das ist wirklich unwahrscheinlich vielschichtig, was wir tun.
Also ich habe ja vorhin mal kurz im Internet eben geguckt, weil ich ja, für mich war auch, ja, gut, da hörte Kinderheim so mein erster Gedanke und habe ja dann im Internet auch schon gesehen, dass ihr eben ganz viel, dass ihr sehr viel mehr seid, wie jetzt einfach ein Kinderheim, weil ihr ja auch so eben Kinderbetreuung so anbietet. Genau. Und ja, ich glaube, dass viele das halt gar nicht wissen. Ja, deshalb nochmal, ich finde es gut, dass ihr da seid.
Und es ist auch nicht dieses klassische Kinderheim, weil das ist viel mehr Pädagogik auf Augenhöhe mitunter auch. Dass die Kinder und Jugendlichen nicht bloß irgendwo untergebracht sind, sondern dass man mit ihnen für sie was tut.
Frau Döring, wir haben jetzt gerade, habe ich eben auch noch gefragt, wie das jetzt ist, ob man da einfach so hinkommen kann in den Guten Hirten oder wie können die so junge Menschen Kontakt aufnehmen zu ihnen?
Also der Kontakt, den haben die jungen Menschen oder auch die Familien übers Jugendamt. Da wendet sich die Familie, die Eltern oder auch die Jugendlichen, wenn sie es denn schon können, zum zuständigen Sozialarbeiter im Jugendamt. Da gibt es halt auch mehrere, die für bestimmte Bereiche in der Stadt Ulm zuständig sind. Es gibt ja auch in den Stadtteilen Außenstellen vom Jugendamt und dass die Wege kurz sind einfach, die wenden sich ans Jugendamt und der zuständige Mitarbeiter, der schaut, was für Hilfe möglich ist. Es ist nicht immer unter Umständen gleich eine stationäre Unterbringung. Es kann auch eine Familienhilfe sein oder irgendein anderes ambulantes Angebot.
Ja, die Hauptsache, es wird geholfen, gell?
Genau.
Und jetzt erzählen Sie mal, Sie machen ja noch ganz arg viel mehr. Da gibt es ganz viele interessante Sachen noch.
Ich bin ja tätig auf der Außenwohngruppe des Guten Hirten, auf einer Mädchenwohngruppe. Und ich hatte ja vorhin.
Was heißt denn Außenwohngruppe?
Also wir haben ja in der Prittwitzstraße dieses große Haus, wo auch ganz viele Wohngruppen untergebracht sind und die Ambulantenhilfen und der Kindergarten und die Kinderkrippe. Und wir wohnen nicht mit im Haupthaus, sondern wir wohnen zwei Straßen entfernt.
Ah, okay.
Wir sind praktisch so ein bisschen autonom. Wir versorgen uns selbstständig. Wir bekommen die Gelder, die es so gibt, ausbezahlt. Und verwalten die selbstständig. Sprich, wir müssen dafür sorgen, dass der Laden läuft. Wir müssen uns mit Essen versorgen. Wir müssen gucken, dass die Wohngruppe sauber ist, dass alles funktioniert, dass die Post kommt, dass die Kehrwoche gemacht wird. Also, und in dem Zusammenhang lernen auch gleich die Mädchen außerhalb zu wohnen, nicht in einer Einrichtung, sondern eben mitten im sozialen Umfeld. Wir sind halt auch in einem Mehrfamilienhaus untergebracht, wo man nicht gleich sieht, dass es eine Wohngruppe ist vom Guten Hirten. Und somit wird die Verselbstständigung auch mit unterstützt.
Und wie viele Mädchen sind da in der Gruppe und wie alt sind die?
Wir können 7 Mädchen aufnehmen im Alter zwischen 14 und 18.
Also schon älter dann so ein bisschen.
Ja, unser Fokus liegt ja auf der Verselbstständigung. Mhm. Und da müssen die Mädels halt auch schon ein gewisses Alter, eine gewisse Reife mitbringen, um dies auch umsetzen zu können.
Mhm. Und Sie machen noch was Besonderes?
Ja, der gute Hirte, der hat sich zur Prämisse gemacht, traumapädagogisch zu arbeiten.
Das heißt?
Das heißt, wir versuchen oder wir setzen Traumapädagogik bei uns in der Einrichtung um. Dazu haben einige Mitarbeiter, unter anderem ich, eine zertifizierte Ausbildung zur Traumapädagogin gemacht. Viele sind auch sind dabei oder fangen jetzt erst an. Also da ist unsere Einrichtung sehr bemüht, die Mitarbeiter einfach fortzubilden, weiterzubilden, um die Qualität der Arbeit halt einfach auch zu verbessern und zu sichern. Und das wird auch komplett vom Guten Hirten übernommen.
Ich
das muss ich jetzt einfach mal so sagen, weil es wirklich eine gute Ausbildung ist, die auch richtig Geld kostet. Und ich finde, es zeichnet das auch aus, dass der gute Hirte bemüht ist, da seine Mitarbeiter gut weiterzubilden, um gute Arbeit auch machen zu können.
Ich glaube, dass das ja auch ganz wichtig ist, dass sie da gut ausgebildet sind, weil ich denke, dass es wahrscheinlich sehr viele Kinder gibt, die da traumatisiert sind, oder?
Ja, das nimmt immer mehr zu, wahrscheinlich auch, weil das Thema immer mehr aktuell auch wird und präsent wird. Die kommen mit ganz unterschiedlichen traumatischen Erfahrungen zu uns. Das fängt an bei der Vernachlässigung, das können Misshandlungen sein, Gewalt, auch Missbrauchserfahrungen mitunter. Verwahrlosung, das sind so ganz unterschiedliche Dinge, die die Kinder und Jugendlichen einfach sehr betreffen, ein Gefühl von Hilflosigkeit, von Ohnmacht einfach auslösen, große Ängste auslösen und das hinterlässt ja Spuren. Und wir müssen adäquat darauf reagieren und die Traumapädagogik, die versucht, im Gegensatz zur Therapie, wir wollen nicht therapieren, wir begleiten im Alltag und die Traumatisierungen, die sind da, die kann man nicht rückgängig machen. Die sind immer ein Teil von den Kindern und Jugendlichen. Aber wir können sie dabei unterstützen, mit umzugehen, die besser zu verarbeiten, Strategien zu entwickeln, dass sie nicht mehr so belastend sind.
Und müssen sie dann auch therapeutisch noch betreut werden oder ist das nicht in allen Fällen notwendig?
Das ist in vielen Fällen notwendig und wir vermitteln da. Also wir arbeiten nicht therapeutisch, das muss ich nochmal ganz klar sagen, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber wir arbeiten eng mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie hier in Ulm zusammen, die traumatherapeutische Angebote haben, aber auch mit niedergelassenen Therapeuten. Und wir stellen den Kontakt daher, wir begleiten die Kinder und Jugendlichen dahin. Wir sind auch als Betreuer und Erzieher sehr nah an den Kindern und Jugendlichen dran, dass auch die Therapeuten uns mit einbeziehen. Wir müssen halt Einschätzungen abgeben oder Beobachtungen mit abgeben, die dann eigentlich so hilfreich sind zu den eigenen Einschätzungen der Kinder und Jugendlichen, wo die Probleme liegen, wo man ansetzen muss. Also wir begleiten dahin praktisch und sorgen dafür, dass die Therapie einfach läuft. Und fangen natürlich dann auch, wenn in der Therapie was aufgebrochen wird, fangen wir das natürlich im Alltag auf. Mhm. Und dazu ist die Ausbildung auch sehr notwendig.
Da ist eben gute Zusammenarbeit notwendig, dass man das eben richtig macht und den Kindern da geholfen werden kann.
Genau.
Finde ich eine tolle Sache, was ihr macht, wirklich bewundernswert.
Dankeschön.
Und Sie machen da aber noch was ganz Nettes, oder war das schon?
Ich will noch mal ganz kurz, es ist mir einfach ein Bedürfnis zu sagen, wie so traumapädagogisch gearbeitet wird. Ja. Und ich reiße das ganz kurz an. Das Wichtigste ist natürlich, dass wir den Kindern und Jugendlichen einen sicheren Ort bieten. Mhm. Vielleicht auch zum ersten Mal in ihrem Leben. Wenn die ständig Gewalt ausgesetzt waren, ständig in Angst leben mussten, wollen wir dafür sorgen, dass sie einen Raum für sich haben, eine Einrichtung, wo sie keiner Bedrohung ausgesetzt sind, wo sie sich frei bewegen können, wo sie sagen können, was sie bedrückt, woran sie gerade denken, was ihre Ängste sind. Wir gehen damit ins Gespräch. Wir sagen uns, es gibt für alles, was die Kinder und Jugendlichen tun, einen guten Grund. aus ihrer Erfahrung heraus. Die reagieren für uns vielleicht auf bestimmte Dinge völlig unlogisch, aber für die aufgrund ihrer Erfahrung ist es ein ganz normales Verhalten. Und wir sind auch dazu da, um das auszuhalten. Nicht um auszuhalten, oh Gott, sondern so, ich bin da, ich halte dich. Und wir stehen es miteinander durch. Das ist eine ganz große Prämisse bei uns. Und ja, dann die Transparenz. Wir sorgen dafür, dass auch, weil viele Kinder und Jugendliche, die können sich das nicht erklären, warum die so sind, wie sie sind und warum ihnen das so Angst macht. Wir machen es transparent. Wir versuchen, Wissen darüber zu vermitteln, was mit denen passiert, warum sie so reagieren. Und auch eine wichtige Säule der Traumapädagogik ist die Partizipation, die Beteiligung.
Was ist denn das?
Das heißt Partizipation, dass wir die Kinder und Jugendlichen in all das, was ihre Lebenswelt betrifft, mit einbeziehen. Das heißt nicht, also das ist nicht so, dass sie bei uns untergebracht sind und die machen das, was wir jetzt von denen verlangen, ohne zu fragen, sondern wir beziehen die immer mit ein. Das Wichtigste ist, sie sind darüber informiert, warum sie da sind, was wir sind und was sie jetzt machen müssen oder was sie jetzt machen können. Das ist erstmal Information, ist was ganz Wichtiges. Und dann fängt Beteiligung an beim Essensplan auf der Gruppe. Dass es nicht vorgesetzt wird, sondern wir entscheiden zusammen, was gegessen wird. Das kann jeder bestimmen, was er gerne möchte irgendwann mal. Das sind so ganz, ganz kleine Dinge. Dann ist es ja auch so, wir haben ja diesen Auftrag vom Jugendamt. Die Kinder und Jugendlichen kommen ja übers Jugendamt zu uns und es finden dann Hilfeplangespräche statt. Da wird festgelegt, am Anfang, wenn die Kinder und Jugendlichen zu uns kommen, was können deine Ziele sein? Was soll in der Zeit erreicht werden? Also es reicht ja nicht bloß, dass du da wohnst und versorgt bist, sondern das soll ja auch was erreicht werden. Und diese Hilfepläne finden halbjährlich statt und die Überprüfung. Und die werden mit den Kindern und Jugendlichen, soweit sie dazu in der Lage sind und nach ihren Fähigkeiten, gemeinsam vorbereitet. Also nicht, dass wir die Ziele vorgeben, sondern das machen die Kinder und Jugendlichen. Und es müssen Ziele sein, die erreichbar sind. Es sind manchmal kleine Ziele. Ich will in Mathe anstatt einer 5 eine 4 haben. Das ist für viele ein großes Ziel schon. Und da wird geguckt, wie man es erreichen kann, wer damit involviert ist, wer was zu tun hat. Das geht über Gruppengespräche, wie es auf der Gruppe läuft. Das geht darum, wo fahren wir zur Freizeit hin? Oder wir sind gerade unzufrieden mit den Gruppenregeln. Könnten wir die nicht mal überdenken? Können wir die nicht bearbeiten gemeinsam, weil die gerade nicht mehr so aktuell sind wie vor einem halben Jahr noch? Das sind ganz, ganz viele Dinge im Alltag, die da einfach passieren. Ich könnte da noch ganz viel erzählen. Und wir haben seit zwei Jahren haben wir einen Heimrat, der sich so ganz peu à peu entwickelt hat. Aber darüber kann dann, glaube ich, die Lydia noch ein bisschen sprechen.
Genau, da tut die Frau Heck uns etwas erzählen über diesen Heimrat.
Genau, also der Heimrat, beziehungsweise was ist der Heimrat? Der Heimrat besteht im Prinzip aus unserer Heimleitung, der Frau Denoir, und unserer Gruppenleiterin von der Julie, der Frau Döring, und jeweils einem Gruppensprecher der jeweiligen Kinder- und Jugendgruppen. Es ist so, der Heimrat besteht jetzt seit 2 Jahren. Der Heimrat ist dadurch entstanden, dass die Frau Döring, die Frau Denoir gemeint haben, hey, wir brauchen irgendwas, wo die Kinder mitsprechen können. Das heißt, der Gruppensprecher muss von jedem die Meinung vertreten. Und wir treffen uns einmal im Monat, wo dann einfach Themen besprochen werden, was in der Gruppe ist, was wir planen. Also wir machen zurzeit einen Begrüßungsflyer für die Neuankömmlinge in den jeweiligen Gruppen. Die sind teilweise ziemlich unterschiedlich. Wie die jetzt genau aussehen, ist alles noch in Planung. Wir haben auch verschiedene Aufgaben. Das heißt, wir sind gerade dran, wir haben eine Pinnwand, das heißt schwarzes Brett. Wir machen diesen Begrüßungsflyer. Bei uns ist es ganz großes Thema Kinder- und Jugendschutzrechte. Was dürfen Kinder? Wie weit dürfen die Erwachsenen gehen? was für Rechte haben Kinder und Jugendliche? Also das ist ein ganz großes Thema bei uns, weil wir sagen, Kinder und Jugendliche sollen ohne Gewalt aufwachsen, haben das Recht, die Stimme zu erheben und zu sagen, hey, ich bin auch noch hier. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema bei uns. Ja, der Heimrat war anfangs nur eine Mitmach-AK. Also das hieß, wir haben uns da zusammengesetzt, dann war erstmal die Überlegung, macht man was, wie sieht's aus? Das hat sich eigentlich so weit hochgespiegelt, dass wir gesagt haben, der Heimrat ist ein Muss, weil man einfach direkt mit der Leitung arbeiten kann. Man kann sagen, hey, hier das und das passt und nicht, ändert was dran. Also wir haben jetzt zum Beispiel ein ganz großes Thema, war, wir von Mutter-Kind-Einrichtung kommen mit den Kinderwagen nicht mehr raus, weil man uns den Ausgang mit den Autos versperrt. Was tun? Hm. Da wird jetzt auch geguckt, dass man da eine Regelung findet. Wenn man mit den Erziehern nicht mehr klarkommt, wenn so viel Stress auf der Gruppe gibt, kann man mit der Leitung reden, kann man mit den anderen reden, wo man einfach sagt, wie würdet ihr damit umgehen? Ja, was kann man da machen? Wir sind allerdings auch auf größeren Veranstaltungen. Das heißt, wir waren jetzt in Brotdörfing, helfen Sie mir mal gerade. Wo war das?
In Karlsruhe meinst du wahrscheinlich.
Genau, in Karlsruhe. Da ging es dann auch um die Kinderrechte, wo wir uns einfach auch mit anderen Jugendeinrichtungen zusammensetzen, von anderen Jugendeinrichtungen hören, wie die mit dem Heimrat arbeiten, was die für Aufgaben haben, was die machen. Ist eigentlich immer sehr interessant und bin eigentlich auch immer ganz froh.
Ja, die Frau Teti muss gerade husten. Sowas kann auch vorkommen. Ja. Und dann wollte ich auch nochmal, das hört sich super interessant an, auch mit dem Heimrat, finde ich auch gut, dass ihr sowas macht. Und wie man sieht, aus so einer Idee raus, gell, entwickelt sich dann einfach was, wo man merkt, das ist doch sinnvoll. Das finde ich ganz gut. Und ich wollte mal noch fragen, wie ist denn das so bei euch mit Gewaltbereitschaft so in den Gruppen? Gibt es das auch bei euch, oder?
Ja, sicher. Also das, wenn man Nein sagen würde, man schwindeln. Mhm. Die Gewaltbereitschaft ist da, aber nicht eher körperlich, sondern verbal. Mhm. Das beobachten wir zunehmend, dass sehr auch psychischer Druck ausgeübt wird. Sicherlich unsere Kinder und Jugendlichen sind zum Großteil sehr belastet, haben auch viel Gewalt, auch verbale Gewalt, psychische Gewalt in den Familien erlebt und leben das natürlich ein Stück weiter. Da ist es natürlich an uns, Erziehern und Betreuern, da zu intervenieren und auch präventiv zu arbeiten, im Gespräch drüber zu bleiben, das öffentlich zu machen. Bei uns auf der Gruppe gibt es verbale Gewalt, das möchten wir nicht. Und wir sehen, dass es passiert. Und so einfach dem entgegenzuwirken, indem man signalisiert, wir bekommen das sehr wohl mit. Mhm. Wir Arbeit mit euch daran und zur Not gibt es halt auch rechtliche Schritte, wenn es dann gar nicht aufhört. Das ist einfach so, das ist eine Konsequenz. Das handelt sicherlich, das ist der allerletzte Schritt. Da passieren noch ganz viele Schritte dazwischen. Wir fahren damit ganz gut. Wir können da sehr gut präventiv arbeiten und ja, das ist wichtig zu sagen, wir sehen das und wir finden es nicht in Ordnung und es hat hier eigentlich keinen Platz. Und für uns auf der Wohngruppe ist es auch so, falls es zu körperlicher Gewalt kommen sollte, wird überlegt, ob das entsprechende Mädchen, also in ganz vielen Gesprächen, wo geguckt wird, aus welchem Grund ist es passiert, was waren die Beweggründe, was waren Einflussfaktoren, ist die Bereitschaft da, das zu verändern, das nicht mehr zu tun, dass man das auch einsieht, dass es nicht in Ordnung war, so ein bisschen Reue. Aber wenn alles nicht fruchtet, sagen wir auch, dann kannst du bei uns auf der WG nicht bleiben, weil es ja immer auch eine Gefahr für die anderen darstellt. Und sie brauchen halt einen sicheren Ort. Sicherlich, das Tuch braucht auch einen sicheren Ort, aber nicht um jeden Preis.
Und wie geht ihr mit Smartphones um?
Ja, die sind Alltag. Das ist so auch. Die gehören einfach dazu. Auch hier ist ein sehr offensiver Umgang mit notwendig, dass man sagt, gut, die sind jetzt ein Teil eures Lebens. Das ist so, die kann man ja gar nicht weg. Auch wir haben sie ja. Aber wir sind dazu da, um zu gucken, dass der Umgang mit Smartphones oder Handys oder was oder auch Internet in einem Maß passiert, wo es vertretbar ist. Sicherlich gibt es da auch, die Hemmschwellen sind einfach geringer, eben verbal gewalttätig zu werden, aber auch dazu sagen, wir sehen das, wir bekommen das mit. Im Gespräch bleiben ist ganz arg wichtig, nichts totschweigen, sondern benennen. Und es bringt schon ganz viel einfach, wenn die Kinder und Jugendlichen wissen, ja, die sprechen es halt einfach an, es wird nicht unter den Teppich gekehrt. Mhm. Und bei uns im Guten Hirten gibt es auch Mitarbeiterveranstaltungen dazu. Neulich, vor kurzem, hatten wir erst eine Reihe, heißt Guter Hirte im Gespräch. Es ist so eine Art Austausch, also keine Weiterbildung, sondern ein Austausch unter den Kollegen, unter den Mitarbeitern zu ganz aktuellen Themen, die auf der Gruppe gerade auch oder generell in der Einrichtung Thema sind. Das war jetzt letztens der Umgang eben mit Smartphones. Und da gucken sich halt die Mitarbeiter an. Wie ist mein Umgang damit? Die durchleuchten sich selber, sie reflektieren sich selber und ja, wir müssen halt auch wissen, worüber wir sprechen und wir können das mit den Jugendlichen nicht thematisieren, wenn wir selber nicht Bescheid wissen und uns hinterfragt haben. Ansonsten, dann sind wir einfach nicht authentisch und kommen bloß mit dem erhobenen Zeigefinger rüber und das wollen wir eigentlich nicht.
Ja, das finde ich ganz gut, dass er das so macht, weil da kann man einfach besser weitergeben, gell, wenn man selber das erfährt. Jetzt sind wir schon ganz schön fortgeschritten in der Zeit und ich wollte auf jeden Fall noch fragen, was gibt es denn aktuell bei euch gerade so an Programmen oder wo vielleicht auch die Leute mal vorbeigucken können bei euch, gibt es sowas auch?
Also so Tag der offenen Tür haben wir nicht.
Nicht, okay.
Also wir machen das eher einrichtungsintern. Vom Heimrat steht jetzt an, das finde ich ein ganz interessantes Projekt, was ich mit dem Heimrat jetzt mache. Es gibt jedes Jahr von den Einrichtungen der Caritas in Baden-Württemberg oder also nicht ganz Baden-Württemberg, sondern Frau Klee, jedenfalls ein Teil von Baden-Württemberg, das nennt sich Jugendforum. Mhm. Da treffen sich ganz viele Jugendhilfeeinrichtungen von der Caritas und vorwiegend die Heimräte und tauschen sich aus, verbringen den Tag miteinander und da werden auch Workshops von den Einrichtungen angeboten und unsere Einrichtung wird dies Jahr mit einem Workshop dabei sein, der heißt Willkommen in Deutschland, kennenlernen mit Händen und Füßen. Und zwar erarbeiten wir mit unseren unbegleiteten Flüchtlingen einen Workshop, wie die sich fühlen, wenn sie ankommen, was sie brauchen, was können wir tun, dass sie besser ankommen, einfach um das Miteinander besser zu gestalten, dass sie einfach eher das Gefühl von der Sicherheit haben und dass sie willkommen sind und gut aufgehoben werden und sich einfach orientieren können in dem neuen Land, in dem sie sich befinden. Und den Workshop erarbeiten wir dann mit dem Heimrat und bieten den dann an, wo dann die einzelnen Jugendlichen und aus den anderen Einrichtungen mit uns dann einfach an diesem Thema arbeiten können. Und das finde ich sehr interessant, weil es auch ein ganz neues Thema ist. Es geht mal nicht um Taschengeld und Handyregelungen, sondern um ein wirklich praktisches Thema. Und wir hoffen, dass wir da viele Anregungen einfach dann mitgeben können.
Ja, ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass man einfach auch mal erfährt, wie sich die Kinder überhaupt fühlen. Woher soll man es auch wissen? Man kann sich's nur immer vorstellen, aber die Vorstellungen, die sind halt nicht immer richtig. Und wenn man das dann einfach mal von so einem Kind hört, dann weiß man es einfach, gell? Die Frau Klee, die wollte jetzt was sagen.
Ja, mir ist eingefallen. Ja. Öffentlichkeit. Wir haben einmal im Jahr immer ein großes Fest.
Ah,
das sogenannte Sommerfest oder Hexenwiesenfest.
Ah,
das findet am 12. Juli statt. Das ist ein sehr öffentliches Fest, wo man vorbeikommen kann, Es gibt immer lecker Essen und Trinken. Man kann die Atmosphäre vielleicht mal ein bisschen schnuppern, wie wir mit Familie, mit den Jugendlichen miteinander umgehen. Das ist eigentlich so unser größtes öffentliches Fest, wo auch viel die Eltern da sind und die Verwandtschaft. Also das ist was, wo man sagen kann, ja, da kann man durchaus Öffentlichkeit einladen. Sonst okay. sind wir natürlich schon in einem geschlossenen Rahmen. Mhm. Wir machen viele Dinge. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr auch wieder eine Harley-Ausfahrt. Wir haben eine tolle Kooperation mit den Einstein Chapters. Das ist ein Harley-Club, der immer eine Ausfahrt mit unseren Kindern und Jugendlichen macht. Die Mitarbeiter sind mit dabei. Ein Riesen-Event, weil dann auch die Harleys von München kommen und so, damit wirklich jedes Kind oder Jugendliche hinten auf so einer Maschine sitzen kann. Die machen das seit Jahren. Da haben sich auch Freundschaften, gute Kontakte verknüpft. Und das ist eine Art von Spenden, die wir ganz toll finden. Da gehören dann die Rotarakter auch mit dazu, die zum Beispiel Wintergrillen machen oder was für die Kinder und Jugendlichen immer ein Event ist. In den Sommerferien wird bei uns ein Container aufgestellt, mit Wasser gefüllt, das Wasser wird gewärmt, dann haben wir plötzlich einen Swimmingpool im Guten Hirten.
Ah.
Und das ist auch ein ganz toller Event, wo Kinder und Jugendliche natürlich auch ihre Freunde mitbringen können.
Und ich habe vorhin gehört, ein Osterfest gibt es auch.
Genau. Ja, also der Gute Hirte, beziehungsweise besser gesagt der Heimrat, organisiert verschiedene Feste. Eins der nächsten Feste ist das Osterfest, wo wir den Kindern und Jugendlichen auf der Hexenwiese Ostereier verstecken, Spiele organisieren, essen. Die Fete einfach so schön wie möglich für die Kinder und Jugendlichen zu machen, die eventuell früher auch noch nicht mal so Ostern gezeigt bekommen haben, dieses Miteinander, dieses man kann was suchen, was ist Ostern, ja.
Ja, jetzt haben wir ganz schön viel Einblick gekriegt in den Guten Hirten. Ich freue mich, dass ihr da wart. Wir sind schon wieder gleich am Ende, noch ganz schnell. Also auch hier ist natürlich sehr wichtig, Spenden sind immer erwünscht. Also tut man einfach was Gutes, wenn man hier spendet. Und dann einfach nochmal die Homepage von euch. Was wolltet ihr noch was Wichtiges schnell sagen?
Ja, ich denke, auf der Homepage steht alles Wichtige, auch für Spendler. Bin ich Ansprechpartner, Elke Klee. Man kann mir eine Mail schicken, man kann mit mir telefonieren, wir können das direkt miteinander besprechen. Ich wollte einfach auch nochmal in dem Rahmen Danke sagen für ganz viele Spender, die wir bekommen, auch für die Anonymen und die für die Kontakte, die über diese Schiene dann letztendlich entstanden sind, möchte ich ein dickes, fettes Dankeschön sagen.
Ja, und man findet den Guten Hirten ganz leicht über Google. Braucht man bloß eingeben und dann kriegt man sie schon.
Genau.
Also,
www.guterhirte-ulm.de.
Genau. Und finde ich wunderschön, dass ihr jetzt da wart. Also für mich hat es nochmal was ganz Neues so eröffnet, weil ich gar nicht gewusst habe, eben was ihr alles Tolles macht. Und ich finde es schön, dass ihr da wart. Vielen herzlichen Dank für euer Dasein.
Wir bedanken uns für die Einladung.
Genau. Ja, gerne. Und dann auch nochmal ein großes Dankeschön an unsere Zuhörer. Und hier am Mikrofon war eben heute Roswitha und die Frau Klee, die Frau Dörung und die Frau Heck. Die waren als Gäste da. Und Musik haben wir heute ein bisschen gemeinschaftlich ausgesucht. Und vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Tag noch.